Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame für all die Fans, die darauf gewartet haben, endlich mal wieder hier zu lauschen, welche Spiele wir vielleicht kürzer oder länger auf den Spielstapel gelegt hatten und endlich mal wieder runtergeholt haben. Ich begrüße ganz herzlich heute zu dieser Folge den Sven, den Steffen und den Torben. Hallo.
Hallo. Hi Daniel.
Ja, schön, dass wir uns hier wieder, ich sage ja immer, unsere Selbsthilfegruppe uns zusammengefunden haben und uns gegenseitig motivieren, Spiele, die etwas länger im Schrank gelegen haben oder auch fast kürzer, aber meistens ja was länger, endlich mal auf den Tisch zu bringen. Und für all diejenigen, die das Format halt nicht kennen, wir machen das immer so, dass wir hier Spiele besprechen, die teilweise auch deutlich älter sind. Wir hatten hier schon welche aus den 70er Jahren auf den Tisch gebracht und meistens sind es aber neuere Spiele, die wir hier besprechen, und dann könnt ihr hier quasi als Service-Podcast, falls ihr dieses Spiel zufällig auch im Schrank noch liegen habt und bespielt, mal zu lauschen, ob sich das Spiel tatsächlich lohnen wird, dass ihr das auch mal endlich auf den Tisch bringt oder ob ihr es direkt auf den Flohmarktstapel stapeln könnt. Ja, ansonsten machen wir das immer so, wir vergleichen unsere Spiele ein bisschen. Das heißt, am Anfang hauen wir jetzt alle erstmal eine Kategorie raus, wo wir glauben, dass unser Spiel einzigartig ist. Und wenn wir dann an der Reihe sind und unsere Spiele dann nacheinander vorstellen, sagen wir immer, wie lange wir das ungefähr schon auf dem Pile of Shame liegen hatten und warum wir uns das mal gekauft haben. Also wenn wir uns noch gut dran erinnern können, manchmal ist es ja so ein bisschen diffus oder man kriegt es geschenkt, aber das ist auch mal ganz spannend, diese Genese sich mal anzuhören. So, und ich starte auch direkt mal. Also ich glaube, ich habe das einzige Spiel heute dabei, in dem gewettet wird.
Mhm. Ja. Kann ich jetzt nichts gegen sagen.
Musst du ja auch nicht. Du könntest lieber erzählen, was wo du glaubst, dass dein Spiel einzigartig ist.
Ja, ist jetzt eine mutige Behauptung, könnte leicht geschlagen werden. Ich glaube, ich habe das einzige Stadtbauspiel heute Abend dabei. Finden nämlich die meisten immer eher öde.
Oh, wow, wow. Dann kann ich ja gleich mal weitermachen. Ich glaube, mein Spiel hat den größten Initialaufwand für die erste Partie.
Also die Regeln zu lernen.
Also, wo Regeln lernen, auspöppeln, alles, was dazugehört, um eine erste Partie zu spielen.
Und aufbauen.
Dann würde ich sagen, mein Spiel hat die längste Differenz zwischen Min- und Max-Spielzeit auf der Schachtel.
Okay. Uiui. Längste Differenz. Das ist cool, das hatten wir auch noch nicht zwischen Min- und Max-Spielzeit. Okay. Da bin ich mal gespannt, was da hinterher rauskommt. Ja, ich sehe auch gerade, was ich auch hätte sagen können, ich glaube, ich habe heute das Spiel für die meisten Personen. Das hätte ich auch sagen können. Das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen vergleichbarer, als ich zu sagen, in meinem Spiel wird nur gewettet. Ich schwinge nochmal oben auf meiste Personen.
Was habt ihr alle für besondere Spiele am Start? Ich nämlich gar nicht.
Sowas Gewöhnliches. Okay, ja, könnte knapp werden.
Ja, bin ich mal gespannt.
Aber wenn du die Kategorie auswählst, dann hast du wahrscheinlich schon viel.
Ja, okay. Ich finde schon. Ja, und damit es jetzt auch direkt mal losgeht, wir sind ja heute zu viert, da haben wir ja bestimmt viel zu erzählen. Sven, magst du vielleicht mal losstarten und zu sagen, wie lange hast du das Spiel schon im Schrank ungefähr liegen und warum hast es dir irgendwann mal gekauft? Und dann gibst du uns ein paar Tipps und wir versuchen zu erraten, welches Spiel es sein könnte.
Okay, ich habe das Spiel vor circa 2 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, auf Kickstarter mit unterstützt, um das deutsche Wort zu benutzen. Es ist ein Spiel über Dungeons. Das schließt jetzt noch nicht so viel aus. Ein Kartenspiel, reines Kartenspiel. Ich bezweifle fast, dass ihr es kennt. Ist ein bisschen fies. Was kann ich denn noch drüber sagen? Ein Spiel für 1 bis 6 Spieler. Kurze Spielzeit, 20 bis 30 Minuten gerade mal. Regeln auch sehr, sehr schnell erklärt. Genau, aber wie ich schon bereits gesagt habe, die Initialvorbereitung für dieses Spiel ist sehr, sehr hoch. Mhm. Weil es ist ein Print and Play.
Ah, okay, dann kenne ich das nicht. Da bin ich raus.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ach, das heißt Print and Play und Kickstarter. Das heißt, was da eigentlich gemacht worden ist, ist, da wurde ganz, ganz viel Material erstellt, aber nur digital. Und du musstest halt hergehen und dann erstmal alles zu Hause erstellen.
Sie haben mir eine PDF verkauft, genau.
Ja, sowas habe ich auch mal gemacht und bis heute nicht angerührt, bin ich ehrlich.
Deswegen lag es auch eine Weile auf dem Fellowship tatsächlich.
Das glaube ich dir gerne.
Aber ich habe es ausgedruckt. Also es ist ein reines Kartenspiel. Vor der Rückseite ausdrucken, aneinander kleben, ausschneiden, dann feststellen, dass die Rückseiten mit den Vorderseiten verrutscht sind, alles nochmal von vorne machen. Genau.
Und du hast also es jetzt so richtig, du hast es jetzt auch richtig gespielt und mit wie vielen Spielern?
Im Prinzip kannst du das Spiel solo spielen, weil arg viel Interaktion gibt's nicht, muss ich tatsächlich sagen. Genau, also, das Spiel heißt Dungeon Up. Gibt's auch schon zwei Erweiterungen, beziehungsweise die zweite ist gerade aktuell auf Gamefound. Inferno heißt sie, glaube ich. Die erste Erweiterung hieß Below, da konnte man noch in den Keller gehen. Und bei dem Spiel startet jeder mit einer Karte vor sich. Die, also, man ist ein Held. Ein Krieger, ein Zwerg etc. spielt eigentlich keine Rolle. Dieser Initialheld hat einfach nur drei Eigenschaften. Entweder hat er Geld oder ein Schwert dabei oder einen Bogen dabei. Und mit diesem Equipment kann man sich dann von seinem Gefängnis, wo man startet, aus dem Dungeon rauskämpfen. Und zwar auf jeder Karte sind immer zwei Monster abgebildet, von dem er startet, ein grünes Monster, ein blaues Monster, und für dieses grüne Monster brauche ich beispielsweise einen Bogen, um den zu besiegen. Wenn ich ihn dann besiege, kann ich eine weitere Karte über diese Karte drüber legen und eins von diesen beiden, also Karte ist in drei Sektoren aufgeteilt. Ganz unten ist mein derzeitiger Standort und oben rechts und links sind zwei Monster abgebildet. Von meiner Hand kann ich jetzt eine Karte ausspielen und damit eins dieser beiden Monster überdecken. Gegen das andere, das ja noch offen liegt, muss ich dann kämpfen. Und um es zu besiegen, muss ich das entsprechende Equipment haben. Wie gesagt, jeder Held startet bereits mit drei Equipment und besiegt dann ein Monster. Auf der nächsten Karte sind wieder zwei Monster abgebildet, aber die nächste Karte bringt mir wiederum ein neues Equipment. Ein Feuer zum Beispiel. Mit einem Feuer kann ich dann das rote Monster besiegen und so weiter. Wenn ich jetzt wieder auf ein grünes Monster treffe, obwohl ich das grüne Monster gerade besiegt habe, also das zweite grüne Monster, da brauche ich schon zwei Bögen, um das zweite grüne Monster zu besiegen. Um das dritte zu besiegen, brauche ich entsprechend drei und so weiter. Ziel vom Spiel ist es, den ganzen Kartenstapel durchzuschaffen und eben aus dem Dungeon zu kommen, ohne kaputt zu gehen. Auf dem Weg dorthin können wir noch Schätze sammeln, um Siegpunkte zu bekommen. Das ist eigentlich alles. Also Interaktion ist bei dem Spiel eigentlich nicht gegeben, würde ich sagen. Also es gibt eine Auslage in der Mitte, wo wir dann die Karten uns gegenseitig wegnehmen, aber das ist dann noch alles an Interaktion. Genau, mir hat das Spiel echt gut gefallen, das Ganze auszudrucken und die Karten zu basteln, aufeinander zu kleben, und ich habe sie jetzt auch in Sleeves reingepackt, damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss, wenn doch was schief geht. Das war echt viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt, meiner Meinung nach.
Wie war jetzt der Titel von dem Spiel nochmal?
Dungeon Up.
Dungeon Up, okay.
Also UP, Dungeon Up.
Und ich stelle gerade völlig entsetzt fest, dass ein anderer BSNer das auch schon mal behandelt hat auf unserer Seite. Wusstet ihr das?
Nein, das wusste ich noch nicht.
Unser Thomas Baumann hat es im Mai mal vorgestellt mit Bildern und es sieht echt toll aus.
Daher kannte ich das. Mir kamen jetzt nämlich die Grafiken irgendwie bekannt vor. Ich habe überlegt, das hast du auch irgendwo gesehen, weil der Thomas, der ist ja auch ein großer Fan von Print and Play. Die hatten ja früher auch eine Zeit lang, hat er ja bei einem Podcast bei uns mitgemacht, wo es eben nur um Print and Play ging.
Ja.
Und deswegen ist er dafür prädestiniert, tatsächlich.
Um noch den Autor, den Illustrator und den Verlag zu nennen. Der Autor und Illustrator ist der Santiago Zanon und der Verlag, wo es published wurde, ist Titan Board Games. Die publishen mehrere Print and Plays an und mit jeder Kampagne kann man auch die alten Spiele immer dazu kaufen, also die alten PDFs grundsätzlich.
Und hast du beim Material und Drucker und so irgendwas Besonderes gemacht oder ist das Kopierpapier oder?
Ich habe einen Laserdrucker daheim, von dem er ja von der Qualität her ist es halt recht gut. Wenn du eben nur einen Tintenstrahldrucker hast, ein relativ günstiger, wird es wahrscheinlich nicht so hübsch aussehen.
Ein heißer Tipp von mir, der auch eigene Descent-Kampagnen geschrieben hat in der Vergangenheit und viel Wert legt auf hoch qualitatives Material. Man kann relativ günstig auch bei diesen Fotodruckservices diese Sachen in Auftrag geben. Dann kriegt man richtig schön dickes Papier und dann bester Druckqualität. Kann sich noch entscheiden zwischen glänzend und matt. Also ich habe das mal ganz gern genutzt zum Karten erstellen. Kommt zwar auch in Sleeves rein, aber das ist dann sehr griffig alles und sehr wertig. Mhm. Wenn man keinen Laserdrucker zu Hause hat.
Ja. Dazu brauchst du eben noch für jeden Spieler einen Würfel, einen Ressourcenwürfel, einen Pöppel, Miepel, irgendwas. Ja, findest du ja eigentlich.
Ja, ziemlich cool.
Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also ich hatte das jetzt komplett verdrängt, dass wir da schon mal was auf der Seite hatten. Ich fand es damals schon ganz interessant, sich mal anzugucken. Und jetzt, wo du das nochmal so erklärt hast, es scheint echt zugänglich zu sein, ne? Von den Regeln her.
Um den Running Gag von unseren Team-Podcast-Folgen aufzugreifen, ich kann es ja zum nächsten Treffen.
Ich glaube, wir haben dann demnächst schon eine Pile of Shame-Folge, nur von den ganzen Spielen, die wir nicht geschafft haben, zu spielen, die wir vorhatten zu spielen. Ne? Das wird dann die Spezialausgabe.
Genau.
Dann bringt jeder ein Spiel mit, was eigentlich geplant war, auf dem Brettspiel des Wochenende zu spielen und was nicht auf den Tisch gekommen ist, weil wir keine Zeit mehr hatten.
Pile of Shame Ultimate.
Ja. Ja. Oder eine Deluxe-Ausgabe.
Witzig, ja.
Wann wird denn aufgelöst, ob ich meine Kategorie gewonnen habe? Es war mehrere Tage Initialisierung.
Ja,
also es ist
fraglos. Hast gewonnen.
Hey, hier war ein bisschen auspöppeln, fertig.
Gut.
Kunststoff von den Karten wegreißen, fertig.
Aber was mich jetzt völlig von den Socken haut, es gab scheinbar nur 193 Bäcker und du warst scheinbar einer davon und der Thomas der ein anderer. Es ist in Prozenten ausgedrückt gar nicht so wenig.
Also ich habe tatsächlich erst bei der zweiten Kampagne mitgemacht, wo so. Die Below-Erweiterung mit angeboten worden ist. Die habe ich auch gleich mit ausgedruckt. Mhm. Und die Inferno-Erweiterung habe ich auch mitgemacht, jetzt kürzlich. Jetzt stellt sich halt das Problem, dass ich es nochmal ausdrucken muss und die ganzen Werte, ich habe die nicht mehr im Kopf. Vielleicht, keine Ahnung, ob ich mich da in der Größe vertue und wie habe ich das zusammengeklebt damals, in welchen Kleber habe ich verwendet, welche Sleeves, keine Ahnung.
Ich sehe auch ein bisschen das Problem bei solchen Spielen, wenn du natürlich jetzt einen größeren Kreis hast von Menschen, die sich interessieren, einer unterstützt es und könnte es quasi weitergeben, ne?
Ja.
Aber das kann man ja bei
aber tatsächlich so teuer war das Spiel nicht. Also
wollte ich jetzt auch gerade anmerken. Entschuldigung, wollte nicht ins Wort fallen, aber es laufen jetzt auch aktuell. Ich hatte jetzt zuletzt über zwei Spiele geschrieben, die auch als Print and Play quasi rauskommen. Ja. Da zahlt man $2, $5, $3. Also dafür jetzt Raubkopie zu betreiben, es wäre wirklich.
Ja, das wäre unter aller Kanone, aber ich meine nur so rein von der Theorie, ne?
Von der Theorie her geht das selbstverständlich.
Klar. Aber ich finde es auf jeden Fall unterstützenswert. Das Spiel finde ich echt toll, ja.
Ja, hoffen wir mal, dass das noch viele andere genauso sehen.
Ja, cool. Ja, auf jeden Fall ein. Dann hast du auf jeden Fall in der Kategorie gewonnen. Das können wir direkt mal auflösen. Du bist auf jeden Fall, hast damit schon mal richtig gelegen mit deiner Einschätzung. Mal gucken, vielleicht liegt ja einer von uns Pflicht richtig.
Wer will denn freiwillig als Nächster?
Ja, der fragt.
Ach, ich hab's geahnt. Ja, gut. Dann opfere ich mich mal. Also meins ist tatsächlich, werdet ihr gleich merken, recht unspektakulär. Ist auch gar nicht so lange im Regal, ähnlich wie bei Sven. Ist vor 3 Jahren erst erschienen und auch 3 Jahre hat es bei mir gelegen tatsächlich. Und ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche als alter Die Siedler-PC-Spieler nach dem einen Brettspiel, was mir dieses Die Siedler-Gefühl auf den Tisch bringt. Dafür gibt's ja dann im Prinzip auch das Genre der Citybuilder, die zum großen Teil, muss ich leider enttäuschend sagen, alle nicht schlecht sind, aber die meisten plätschern dann doch eher vor sich hin, ohne großen Spannungsbogen. Jedenfalls hat ein neues Städtebauspiel vor 3 Jahren meine Aufmerksamkeit erregt und der Weg, wie ich da rangekommen bin, ich hoffe, ich kann das jetzt hier so erzählen, ohne jetzt da jetzt direkt Werbung zu machen. Ich meine, den meisten hier im kleinen Rom ist jetzt nicht unbekannt, dass ich für Esmo, die jedes Jahr auf der Spielemesse promote und Ja, ihr könnt euch natürlich selber bewerben bei Asmodee und wenn ihr das tut, bekommt ihr am Ende über eine Lotterie eins der Demospiele zugetragen und man kann dann auch da tauschen und genau so ist dieses Spiel an mich gelangt und ja, ist vor 3 Jahren erschienen, wie gesagt, und es hat den kleinen Untertitel Das Dorfbauspiel, ist für 1 bis 4 Spieler. Weiß jetzt vielleicht schon jemand, was ich meine?
Ich hätte gedacht, es wäre Hamlet gewesen.
Ja, da bist du goldrichtig. Hamlet, genau. Mhm.
Hab das steht bei mir auch noch auf dem Pile.
Guck mal, Service. Jetzt hörst du auf, dass es sich lohnt auszupacken oder direkt auf dem Flohmarkt.
Genau. Ich habe auch schon die Regeln schon 2-mal gelesen, ja.
Okay. Ja, es ist wirklich ein sehr unscheinbares Spiel. Wirkt halt wirklich komplett wie Standardkost, was ein absoluter Eyecatcher ist. Bei dem Spiel sind diese kleinen Tiles, also diese Plättchen, die du ja legst, wo dann die Sachen drauf sind, wie Holzfäller, Sägewerk, Monument und diese ganzen Stadtbaugedöns halt. Was ich sehr schick finde, ist halt, dass die in diesen wunderschönen Formen daherkommen, die in kleinen Dreiecken aufgebaut sind, sodass man die immer miteinander kombinieren kann, obwohl die alle komplett asymmetrisch aussehen. Aber sie sind eben trotzdem kombinierbar. Und anderer Aspekt, der mich auf jeden Fall sofort gecatcht hat, nicht nur, dass dieses Dorf, was sehr asymmetrisch aussieht, es wächst organisch, das fand ich klasse. Und tatsächlich spielt Logistik hier eine Rolle. Das heißt, wir müssen nicht nur unsere Worker im Prinzip entsenden, um irgendwelche Rohstoffe herzustellen und irgendwo zu verbrauchen, sondern es gibt eben auch so kleine Eselchen, die wir benutzen müssen, um Waren von A nach B zu transportieren. Und das bringt ja nun, jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, die Siedler, diesen Aspekt, ne, Waren hin und her zu transportieren, schon ziemlich nah. Das habe ich in so einem Brettspiel noch nie gesehen und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Dann hatte ich es endlich, habe mich riesig gefreut und habe es nie ausgepackt und gespielt. Bis vor kurzem tatsächlich, jetzt haben wir es 3-mal in Folge gespielt. Beim ersten Mal fand ich es noch gar nicht so dolle, muss ich gestehen. Beim 2. und 3. Mal haben wir festgestellt, wow, es spielt sich irgendwie fast von alleine, obwohl ein paar Konzepte jetzt gar nicht so eingängig waren, wie zum Beispiel, dass du als allererstes deine Esel erstmal alle verschieben musst. Die darfst du nur um ein Feld verschieben und danach setzt du all deine Arbeiter ein und die dürfen eben unbegrenzt laufen. Aber du musst auch Orte, die du angelegt hast, die keine direkte Weganbindung haben, erstmal mit dem Weg anschließen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Besondere an dem Spiel ist halt, dass du das für die Gemeinschaft Ressourcen erzeugst, zum Beispiel im Steinbruch, den Stein, und ein anderer den Stein quasi irgendwo hinbringt, um daraus Ziegel herzustellen oder Bausteine, so nenne ich das immer. Und diese Bausteine werden jetzt vom Spieler B hergestellt und Spieler C ist es dann, der sie irgendwo verbaut. Und das fand ich dann auch, das war so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja irgendwie ziemlich cool. Irgendwie ist hier eine Wertschöpfungskette und alle Spieler partizipieren daran irgendwie und jeder Spieler wird daran belohnt. Denn was ich ganz geckig finde, diese veredelten Güter, wenn die verbraucht werden, dann bekommt der Spieler, der sie erzeugt hat, die Belohnung in Form von Siegpunkte und Geld. Und das macht es tatsächlich sehr charmant. Ich habe damals mal Keyflower gespielt, auch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber mit unfassbar vielen Optionen, was sehr schnell ausartet und unübersichtlich wird. Auch grafisch nicht so ansprechend war, wie ich finde. Es hatte so einen typisch französischen Flair. Es startet ganz klein, minimalistisch und dann ufert es einfach explosionsartig aus für bis zu 7 Spieler und dieses Hamlet macht es irgendwie ähnlich, aber in besser. Es ist übersichtlicher und du hast nicht so viele verschiedene Gebäude, die du machen kannst und jede Partie spielt sich auch mal ein bisschen ähnlich, aber das tut das Spiel jetzt keinen Abriss, weil es ist wirklich kurzweilig. Wir haben dabei viel gelacht sogar, weil das Spiel auch aus sehr viel Interaktion besteht. Und ansonsten ist es eben Standardkost. Du machst eben mehr Arbeiter, du sammelst Geld, Geld sind Siegpunkte, du hast 3 Rohstoffe, die zu 4 veredelten Güter werden und das Ganze läuft darauf hinaus, dass die Spieler irgendwann auch eine Kathedrale bauen wollen, die in der Mitte steht, ganz zu Anfang des Spiels und wenn die beendet ist, dann endet das Spiel. Bauen tut man die deswegen, weil sie eben die Baustufen bringen enorm viele Siegpunkte. Deswegen lohnt sich da schon auch mit dran mitzuwirken, aber du kannst dich eben auch als Händler betätigen und es ist mir im Umfang her genau richtig tariert eigentlich und es gewinnt mit mehr Spielern, muss ich sagen, weil eben mehr Gebäude auf dem Plan sind und sich mehr Optionen ergeben und es wird auch ein bisschen grübellastig später hin und am Anfang ist es wirklich locker flockig gespielt. Es wird angegeben mit 25 Minuten pro Person und das, muss ich sagen, bestätigt sich auch in der Praxis. Ist ein tolles Spiel. Sieht doch schön aus. Einziges Manko, wer es mal im Live gesehen hat, der wird feststellen, Symboliken und Figuren sind ein bisschen ein Tick klein geraten. Also da hätte ich mir ein bisschen was Größeres gewünscht, aber dann wäre der Preis wahrscheinlich auch höher irgendwo anzusetzen.
Die Symbole haben sie in der Neuauflage, die mit der Erweiterung rauskam, schon vergrößert auf den Blättchen. So viel kann ich sagen. Und ich muss dich berichtigen, es wird keine Kathedrale gebaut, es wird eine Kirche gebaut, weil ein Hamlet ist ja ein Dorf, ohne das Kirche. Noch keine Kirche hat.
Mhm, richtig.
Genau, das habe ich nämlich zumindest aus der Anleitung gelernt.
Ja. Dito, ich auch. Ja, das sind so Infos, die finde ich auch wirklich immer ganz nett. Hamlet heißt Weiler auf Deutsch. Also, ja.
Und was ich eben über das Spiel, ich habe es ja noch nicht gespielt, ich habe meine Probepartie gespielt mit den Regeln zusammen, aber das würde ich jetzt nicht erzählen. Aber was ich schon gehört habe über das Spiel ist, es soll sehr repetitiv sein. Mhm. Jede Partie soll sich in die gleiche Richtung entwickeln, weil eben das und das ist sinnvoll, zuerst die Steine zu machen, dann das Holz und so weiter. Kannst du mir das zustimmen oder?
Ja, ist so. Das habe ich ja, wie gesagt, gerade schon gesagt. Das ist immer eben ein ähnlicher Ablauf. Das ist rechts festgezurrt. Du hast einen variablen Faktor drin. Wenn zum Beispiel das erste Sägewerk gebaut wird, dann kommen 4 neue Gebäude in diesen Zugbeutel für neue Gebäude. Und die Reihenfolge der neuen Gebäude, die in den Beutel mit dazukommen, die ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Und da gibt es auch Gebäude wie kleiner Forst, den kannst du dann bauen. Und dann ist es dein Ziel, möglichst viele Kanten aus Wald zu bauen. Denn jede Waldkante bringt dir einen Siegpunkt. Mhm. Und dann hast du so Sachen nochmal, die ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber es, wie gesagt, das reicht. Du kannst handeln, du kannst Ressourcen erzeugen, veredeln, am Ende die Sachen zusammenbauen, will ich jetzt mal sagen, ja. Und dann gibt's eben dieses Spezialgebäude und das reicht aus, um jedes Mal ein bisschen variieren zu können. Aber im Kern tun die 4 Spieler, die sich da tummeln, eigentlich immer dasselbe, nur du tauschst die Rollen untereinander. Mhm. Du brauchst schon ein bisschen Abstand zwischen den Partien.
Ja, aber ich glaube, das ist auch in diesem Genre üblich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anno am PC spiele, das fängt auch, wenn du so ein Endlosspiel startest, fängst du auch immer mit den gleichen Dingen an, die du baust. Muss einem, also ich denke mal, wenn man so Stadtbauspiele mag, dann weiß man das schon, dass es eher repetitiv ist, was man hier tut.
Die Stärke von Hamlet ist auf jeden Fall, genau wie du gerade sagtest, also wenn du es mit Anno vergleichst, die werden sehr schnell zu komplex. Und das bei einem, also unverhältnismäßig kleinem Gewinn von Spielspaß. Ja, also die werden, die ufern schnell aus, aber der Spaß wird deswegen nicht unbedingt größer. Und Hamlet, da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor dem David Schirkop, heißt er, glaube ich. Hut ab davor, dass er es geschafft hat, ein gut funktionierendes, abwechslungsreiches Dorfbauspiel zu machen, das in einer sehr überschaubaren Zeit durchspielbar ist und auch noch Spaß macht. Das ist kurzweilig, weil du wirklich schnell auf den Zug kommst und eben auch immer beobachten möchtest, was die anderen machen, weil alles, was die machen, hilft dir weiter. Ne? Also, ja, der hat jetzt die Steine produziert, hoffentlich nimmt der Nächste die nicht weg, weil ich will ja gleich die Bausteine machen und so. Ne? Das ist schon spannend, auch das Spiel zu verfolgen. Also es ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Viel unterhaltsamer, als ich noch am Anfang dachte.
Ich finde es auch sehr ansehnlich. Ansehnlich.
Ja.
Genau, sieht echt schön aus mit den Teilen, die man auslegt, wie du sagst. Gleicht wahrscheinlich kein Dorf wie dem anderen. Genau, und die Kirche, die du in der Mitte baust, ist ja auch ein 3D-Gebäude.
Ja, bei meiner Retail-Version tatsächlich nicht.
Aber in der Kickstarter-Version war es das.
Ja, genau. Das wäre noch ein Punkt gewesen, den ich auch jetzt angesprochen hätte. Sven, hast du die 3D-Version oder nicht?
Ich habe sie von der Messe mitgenommen damals. Mhm. Ich habe es dort angespielt. 2 Runden, fand es dann gut genug. Die Messe war am Schließen und dann mitnehmen oder da lassen.
Okay. Mitnehmen. Genau. Weil die hat auch ihre Vor- und Nachteile. Vorteil, es sieht natürlich schöner aus. Nachteil ist, du siehst dann teilweise wichtige Informationen auf Dorfplättchen nicht mehr, weil die tatsächlich nicht so klein ausfällt.
Gut, aber Steffen, du hast es auch schon gespielt?
Genau, damals, also ich habe damals einen guten Freund das Wasser im Mund wässrig geredet, dass er das kauft auf Kickstarter oder so. Und als er es dann hatte, hat er es netterweise mal mitgebracht. Und da war eben diese 3D-Kirche und mir ging es eben beim ersten Mal, als das Ding auf dem Tisch stand, auch so wie, oh, das ist ganz schön klein. Also gerade diese dreieckigen Teile und sie verrutschten, glaube ich, auch ein bisschen. Vielleicht waren wir zu aufgeregt. Aber die Esel, das hat echt Spaß gemacht. Also das Siedler-Feeling, gerade so Siedler 3 damals, kam echt gut auf. Und ich meine, das ist auch sehr repetitiv. Ne? Am Anfang ist ein Holzfäller eine gute Wahl, wenn man Holz braucht.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, ich sag mal, die Komponente, die mir bisher eigentlich immer gefehlt hat, bei vielen Städtebauspielen, die jetzt Siedler hatte, du hast ja bei Siedler immer dieses Exploration mit dabei, ne? Du hast eine Karte, die verdeckt ist, du musst sie erst aufdecken und je nachdem, was du aufdeckst, ja, musst du dir halt überlegen, oh, die Karte hat lange Laufwege, wo kann ich was wie platzieren, ist der Bauplatz Mangelware oder eben nicht. Das habe ich tatsächlich so noch nicht umgesetzt gesehen in dem Brettspiel, stelle ich mir auch schwierig vor, aber ich verfolge das Genre weiterhin aufmerksam.
Ja, aber du hast ja sowas Ähnliches tatsächlich jetzt.
Ja. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also das Platzieren der Teile. Es gibt ein extra Gebäude, das nennt sich Außenposten. Das will unbedingt möglichst viele Teile haben zwischen sich selbst und der Kathedrale. Genau, dann will man einen langen Weg erzeugen. Andere Gebäude wiederum profitieren davon, wenn es halt kuschelig gebaut ist, ne, drumherum viel ist. Hast du recht, ja, ein bisschen ist es so, ja. Mhm. Und es gibt auch tatsächlich Regeln für diese Kanten, wie die anzulegen sind, aber die sind noch offen genug, dass man trotzdem genügend platzieren kann. Wir haben festgestellt, die Wege, die aufgezeichnet sind, miteinander zu verbinden, ist fast unmöglich. Das ist aber nicht schlimm, weil jeder Spieler hat noch diese Holzwege, die er vor sich liegen hat und dann zwischen den Teilen bauen kann. Und das haben sie auch ganz charmant erklärt. Bei zwei Waldkanten muss man mit zwei Steinen den Weg bezahlen, weil es ja eine Pflasterstraße ist. Und zwischen zwei Felskanten, da ist eben die Brücke notwendig, deswegen zahlst du dort mit zwei Holz. Und zwischen, wenn du eine Fels- und eine Waldkante hast, die darf man zwar nebeneinander legen, aber es ist dann so eine Felskante, so ein Felsvorsprung und die kann man gar nicht verbinden mit dem Weg. Mhm. Durch solche kleinen Eselsbrücken und Erklärungen, die ich, wie gesagt, charmant finde, kann man sich dann auch gut merken, wo man Wege noch bauen kann und wo nicht.
Eselsbrücke ist aber genau das Wort für das Spiel, ne?
Sozusagen, ja, genau. Und ich habe unseren, wir haben so einen kleinen Powergamer auch bei uns in der Runde, der solche Systeme immer sehr gut durchschaut. Der hat uns, glaube ich, in seiner ersten Partie mit etwas über 90 Punkten vernichtet. Der zweite hatte knappe 60 und dann folgten irgendwo noch Platz 3 und 4 mit 40 und 50 Punkten. Also es ist auch durchaus Können gefragt. Man kann durchaus gut und auch schlecht spielen.
Ich finde es so gut, dass ich das Spiel schon habe. Ich werde es demnächst auf den Tisch packen.
Ja, sieht auch, ich finde auch so, ich habe jetzt Bilder davon angeschaut, gespielt habe ich es noch nicht, aber so wie sich die Landschaft aufbaut, sieht auch spannend aus, weil ich glaube mal, die wird ja jedes Mal immer anders geformt, irgendwie ausgelegt und wirkt, wie du schon sagtest, sehr organisch. Ich hatte jetzt nämlich dieses Jahr tatsächlich auch einen City Builder gespielt, einen ganz neuen, nämlich dieses Grundstein von Metropolis. Das fand ich auch richtig cool, aber das ist ja dann komplett anderer Ansatz. Da puzzelt man ja mehr oder weniger seine Gebäude auf den Spielplan drauf. Das ist also wesentlich abstrakter, würde ich mal sagen. Also so jetzt im Vergleich. Und spielt sich auch wesentlich solitärer. Weil jetzt so das zu hören, dass man eben die Rohstoffe von anderen auch mit benutzen kann und so, das hört sich schon ganz cool an, was ja auch irgendwo Sinn macht, weil man ist ja eine Dorfgemeinschaft. Ne? Mhm. Und also auch das mit den Kanten jetzt, wo man Wege legen kann, wo man keine Wege legen kann, das hört sich auch einfach toll an, also sehr thematisch. Und ich weiß noch, ich glaube 2021, da war auf der Messe ein Prototyp zu sehen bei Mighty Board Games und da bin ich da schon rumschlawenzelt, fand das immer super interessant, aber warum auch immer, habe ich es nie auf den Tisch gebracht, habe es auch nirgendwo mal bei unserem Spieltreffen gesehen oder so und hat es dann auch komplett erfolgreich verdrängt. Also ja,
jetzt hört ja, es hat, glaube ich,
doch nochmal angucken.
Hat, glaube ich, ist es ja auch über S-Modi erschienen und so ein bisschen die S-Modi-Politik verfolge ich dann auch mit. Es ist immer auffallend, dass S-Modi als Publisher tatsächlich immer eine Riege, eine kleine ausgewählte Gruppe von Spielen hat, die sie extrem stark bewerben, stark präsentieren und dann aber auch jedes Jahr so diese Mitschwimmer dabei hat, von dem man eigentlich gar nichts sieht und hört. Ne? Also hier ist gefühlt auch überhaupt kein Marketing erfolgt. Da war jetzt zumindest nichts, was mir aufgefallen wäre. Es hatte wirklich schwere Tendenzen dahin, einfach auch unterzugehen, weil es auch nicht entsprechend an den Mann gebracht wurde, finde ich.
Ja, das kann gut sein. Aber das waren jetzt ja auch noch die sauren Tage von AspenD, wo die da noch unter der Knute.
Ja, das ist richtig, ja.
Ne, von Embracer gearbeitet haben unter der Knute mit den Sparmaßnahmen und dann für nichts viel Geld ausgeben konnten. Ich denke mal, jetzt in Zukunft könnte sich das auf jeden Fall anders entwickeln. Zumindest habe ich da schon Tendenzen gesehen, dass die wieder mehr Events machen, wo sie dann auch mal einzelne Spiele tatsächlich vorstellen.
Ja, als Städtebauspieler auf jeden Fall von mir hier eine klare Empfehlung. Das Spiel werde ich behalten, obwohl ich eigentlich dachte, noch so ein Euro-Game, weg damit. Ist absolut nicht der Fall.
Cool.
Ja. Mal, Sven, da hast du Geld gespart. Du hast es schon.
Ja.
Und Steffen hat es sich erschnort.
Ja, sollte man mal wieder anrufen und Bescheid sagen, dass er es vorbeibringt.
Das ist auch eine coole Strategie, muss ich echt sagen.
Ja. Influencen bei anderen Bekannten, dass die Spiele anschaffen. Das ist auch
cool. Guck mal, das ist ein ganz tolles Spiel. Willst du das nicht kaufen?
Ich hab da auf Brettspiel News den News zugeschrieben. Das ist wirklich spannend, das Spiel.
Ja. Ich sträube mich ja so vor App-gestützten Spielen. So mache ich das immer mit App-gestützten Spielen, weil ich habe so ein paar Leute, die mit Brettspielen nicht ganz so verbändelt sind, aber wenn sie dann hören, boah, da ist eine coole Erzähler-App dabei, dann kaufen die sich das. Sowas wie Willen des Wahnsinns zum Beispiel. Ja, und dann wartest du 5 Jahre und dann haben sie es mal günstig zu veräußern, weil sie es schon in- und auswendig kennen.
Und dann kommt Torben.
Ja. Alles verläuft genau nach Plan.
Ja, cool. Ja, dann danke fürs Vorstellen. Dann würde ich sagen, Steffen, willst du mal vorstellen, was du heute dabei hast? Wann hast du es gekauft? Wie lange lag es rum? Warum hast du es mal gekauft oder wie auch immer bekommen? Und ja, und dann gib uns mal ein paar Tipps. Vielleicht erraten wir dein Spiel auch erfolgreich.
Sehr gerne. Aber ich muss erst sagen, es ist auch App-gestützt und so ein bisschen kooperativ, semi-kooperativ. Das heißt, es hat Parallelen zu Hamlet, aber hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe es noch gar nicht so lange, also hätte ich auch als Kategorie sagen können, das kürzest rumliegende Spiel. Ich habe es erst im Mai bezahlt, beziehungsweise gekauft. Warum ich es gekauft habe, das würde ich nochmal kurz nach hinten stellen, weil das vielleicht zu sehr spoilert. Und genau, also es ist ein semi-kooperatives Abenteuerspiel, in dem man eben auch zusammenarbeiten sollte, um sein Ziel zu erreichen. Gibt verschiedene Szenarien, die man spielen kann. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es hat eine relativ breite Spieldauer. Also auf der Schachtel steht was von 120 bis 240 Minuten. Und das lag eben genau deshalb und weil da was von 3 bis 7 Spielern draufsteht, relativ lange rum. Und wir haben es jetzt am Wochenende tatsächlich auch mit Kindern gespielt, obwohl es ab 14 Jahre draufstehen hat. Genau, was können wir noch? Ja, BGG sagt 7,8 die Wertung, also ganz gut.
Wow.
Die App-Unterstützung, also in Form einer Website, die einem was vorliest. Jeder hat seinen 12-seitigen Würfel in Spielerfarbe dabei. Es ist von 2020 und bei Playhead Games erschienen.
Und App-gestützt, okay.
Ja. So, dann kann ich vielleicht noch sagen, lass Sven noch kurz denken und dann sage ich, warum ich es gekauft habe. Gekauft habe ich es als...
Hat es eine große IP?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Nee, gekauft habe ich es als Katze im Sack in der Wundertüte dieses Jahr, der Spieloffensive. Mhm. Und da waren mehrere drin.
Überhaupt nicht, tut mir leid. Ich dir auch, komplett auf den Schlauch, muss ich zugeben.
Ist nicht schlimm.
Von Bladehead, das müssen wir doch rausfinden. Maus und Mystik in der Reihe. Was kam danach? Irgendwas mit C, ich komme nicht
auf den Namen. Kein C. Aber Piraten sind dabei, habe ich das schon gesagt?
Nee, dann komme ich nicht
drauf. Dann ist es gut.
ich weiß, glaube ich, welches es ist, aber mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein. Da hatte ich letztens noch dran gedacht, als ihr im Team-Podcast über dieses Abenteuerbuchspiel gesprochen habt, da.
Das hatte Daniel eigentlich immer, ne? Dieses eine da. Ah, ich kenne das. Ich weiß es.
Manchmal komme ich ja noch drauf, aber das ist lang.
Das eine ist es, genau. Und es hat auch ein Buch dabei, das man blättern kann. Es geht um Forgotten Waters.
Ja.
Genau. Und da sind wir eben eine Crew an Piraten. Jeder hat sein persönliches Schicksal und seine Hintergrundgeschichte, die man vorher mit so ein paar Textlücken ausfüllt. Und je nachdem, wie gut man abschneidet, hat man am Ende auch eine Auswertung, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich kann gleich verraten, wir haben es schlecht gemacht. Wir sind direkt alle mit dem negativsten Ergebnis raus, weil wir nicht gecheckt haben, dass wir auch durch den Nebel fahren können. Also man hat da so eine Sechsfelder hat man, genau, auf dem man mit dem Boot rumfährt. Und jeder macht pro Station letztendlich eine Aktion, die dazu führt, dass das Boot weiterfährt oder dass man eben kämpft. Ich kann nicht ausschließen, dass man irgendwo auch mal eine Wette abschließt, insofern gut, dass Daniel die Kategorie gewechselt hat. Und da erlebt man halt einiges. Wir haben das erste Szenario gespielt, da geht es eben darum, an einen Punkt zu fahren und Dinge zu tun. Und es verfolgt ein Schiff. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir quasi um die Klippen rundherum gefahren sind, anstatt gerade drauf. Und dadurch hat uns das andere Schiff dann relativ leicht gekriegt, nachdem es hieß, übrigens, jetzt müsst ihr woanders hin. Und genau, wie gesagt, wir haben das auch mit Kindern gespielt. Empfehlung ist ab 14 Jahren. Und wir haben unseren 5-Jährigen dazu abgestellt, dass der in jeder Runde das mit dem Fisch gemacht hat. Ja, das ist quasi die Angeln- und Jagen-Aktion. Und das hat er jedes Mal gemacht und hat sich tierisch gefreut, wenn es mit drauf war. Also das gesteuert wird das Ganze halt über das Ortsbuch. Je nachdem, ob ich gerade auf einer Insel oder auf dem offenen Meer bin, kann ich halt verschiedene Aktionen machen, kann mit dem Captain reden, kann mich um die Proviante kümmern oder eben segeln oder. Und die App sagt einem immer gerade, wo man gerade ist und was man da so erleben kann. Genau, und der Kleine hatte halt Spaß dran, dass er angeln durfte. Der Große war der Kanonier, das heißt, es gibt auch 7 Rollen, die vergeben werden. Vom Schiffsschreiber, der eben so ein paar Notizen im Logbuch macht, dann denjenigen, der guckt, dass das Schiff nicht kaputt geht, der Bootsmann. Und eben auch der Kanonier, der hat so 3-4 große Räder vor sich und eine Kanone, mit denen er halt irgendwelche Trecker abzeichnen kann. Insofern war hier die Aufarbeitung vor dem ersten Spielen, dass man so ein paar Sachen zusammenpöppeln musste. Ich sehe gerade, es sind sogar 5 Räder. Und da kann man so Zahlen einstellen entsprechend. Und da wird halt mal gezeigt, das gegnerische Schiff hat meinetwegen eine Rumpfstärke von 5 und eine Segelstärke von 4 oder eine Mannschaftsnummer, wie auch immer. Und entsprechend kann man dann jeweils seine Aktionen wählen. Es gibt welche, die kann nur einer machen. Es gibt welche, die können mehrfach genutzt werden. Und mit allem, was man so tut, verbessert man gleichzeitig seinen Charakter. Das heißt, auf diesem Hintergrundbogen stehen auch drinnen, wie gut bin ich jetzt bei Jagen, bei Kämpfen und so weiter. Und immer wenn ich ein gewisses Level erreiche, kann ich wieder in meiner Geschichte voranschreiten und habe dann irgendwelche Spezialereignisse. Es gibt Schatzkarten, die man dann auch irgendwo wieder vergraben kann oder eben nutzen. Und insofern ist man da sehr viel als Pirat unterwegs und erlebt eben Abenteuer und irgendwann geht man unter, zumindest in unserem Fall. Genau. Und wir haben tatsächlich, also wir haben 2 Stunden bis zum ersten Speicherpunkt gespielt, nur um dann am nächsten Tag festzustellen, okay, es geht jetzt hier weiter und wir werden direkt abgesägt bzw. versenkt. Das war ein bisschen ernüchternd.
Und semi-kooperativ, weil jeder seine eigenen Ziele verfolgt,
aber
oder?
Jeder hat seine eigenen Ziele und idealerweise macht man halt gemeinsam Dinge, aber es gibt am Ende den Gewinner, der eben am stärksten war und du hast halt unter Piraten auch die Möglichkeit, gegenseitig Schätze zu klauen oder die begehrteste Aktion wegzunehmen. Insofern, du hast halt immer noch ein eigenes Ziel.
Und habt das jetzt schon häufiger gespielt, dass du sagen kannst, dass Semi-Kooperative funktioniert gut oder schlecht?
Da wir das in der Familie mit 2 Kindern gespielt haben, glaube ich, wird das bei uns nicht so wahnsinnig zum Tragen kommen. Also wir geben dem Kleinen noch ein bisschen mehr Zeit, dazu entscheiden, was er tut. Normalerweise hast du halt beim Aufblättern nur noch 40 Sekunden Zeit, bis der Timer abläuft. Und wenn das nicht klappt, dann steigt quasi die Bedrohungsstufe, die dich zum Spielende hinführt. Das haben wir ein bisschen reduziert. Und von daher glaube ich, es mit einer größeren Runde und mit älteren Spielern, dann könnte das ein bisschen mehr Zank und Streit unter die Piraten geben. Gerade wenn du wirklich so viele hast, dass die ganzen, das darf nur einer machen, Aktionen wechseln. Und dann gibt es sicher beliebtere und weniger beliebte. Und von daher, ja, ich glaube, die zanken sich dann auch schon ein bisschen. Also für mich klang das echt gut. Brauche halt nur mal eine Runde, die so lange Zeit hat, sich bei mir an den Tisch zu setzen, während die Kinder schlafen.
Und das dauert dann so lange, okay?
Das dauert, also wie gesagt, für uns die erste Partie haben wir wirklich 2 Stunden gespielt. Und die anderen Szenarien klangen noch ein bisschen aufwendiger, weil da steht überall, du sollst bitte dieses Szenario gespielt haben, bevor du dich überhaupt an die anderen wagst. Insofern glaube ich, da geht schon was. Wenn du dann noch Piratenhut aufsetzt, kann das sicher ein lustiger Abend werden.
Sieht auf jeden Fall ganz ansprechend aus und hört sich tatsächlich auch gut an, muss ich sagen.
Mhm. Ja, ich bin auch immer, ich werde mal hörig bei semi-kooperativen Spielen. Ich bin ja großer Nemesis-Fan. Und mit Piraten kann ich eigentlich auch immer etwas anfangen. Das darf auch gern ein bisschen abgefahrener sein, so wie das hier der Fall ist, mit Magie und sowas und irgendwelchen Monstern. Mhm. Aber wichtig ist das Storytelling ja dann auch immer, ne? Wenn du so lange da sitzt.
Ja, also die Sprachausgabe ist insofern ziemlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es an meinem Handy lag, aber der hat immer mal abgebrochen. Da habe ich es dann selber weitergelesen, weil ich ungeduldig war. Kann sein, dass das irgendwie zu schnell in den, wenn es dunkel wird, das Handy, das es da abgebrochen hat. Mhm. Kann aber auch sein, es lag an der Webseite. Das habe ich jetzt nicht weiter untersucht. Das hat natürlich die Atmosphäre ein bisschen gekillt. Ansonsten kam da so ein bisschen Gedüdel und hatte schon echt Piratenatmosphäre. Man gibt sich auch einen Namen. Wenn man unkreativ ist, kann man da einen Namengenerator geben. Und auch diese Hintergrundgeschichten, da waren so Fragen halt vorher drin, die du beantworten musstest, die dann in deiner Story auftauchen. Und da gab es immer mal, such dir einen der Mitspieler aus. Ja. Mhm. Und da gab es dann zum Beispiel eine, die hat gesagt, ja, ich kann nicht mit dem und dem. Und das hat sich dann in der Geschichte immer mal wiederholt, was die so erlebt haben zusammen.
Mhm. Das ist natürlich aber cool. Nicht irgendwie KI generiert, dafür ist das Spiel wahrscheinlich zu alt, oder?
Ich denke, das ist noch vor KI. Also wie gesagt, 2020 ist es, also vielleicht das am Anfang, aber da haben die noch nicht so viele Bilder gemacht. Ich denke,
aber das hört sich ja spannend an, dass die Geschichte solche Themen dann aufgreift.
Ne, du hast, du hast diese Schicksalsereignisse, die triggern ab einer gewissen Weiterentwicklung des Charakters. Mhm. Und da steht dann halt sowas drin, wie du hast dem eine drüber gehauen oder dann in der Finalsequenz hat der und der dich verkauft an den nächsten Sklavenhändler oder so zu Kram.
Aber du kannst da keinen Freitext eingeben, dessen das so tickt mein Charakter, sondern da gibt es schon eine Auswahlmöglichkeit am Anfang.
Genau, da ist so ein Block dabei, auf dem quasi dein Sternzeichen und dein Schicksal draufsteht. Das faltet man so in ein kleines Buchformat. Die hier mit aufnehmen, die können gucken. Also da hast du vorne quasi so ein Sternbild drauf, wo du je nachdem, wann du unten deine Sterne erreicht hast in der Ausbildung, kannst du dich hier entwickeln. Und immer wenn da ein Ausrufezeichen erreicht ist, da kannst du eben aufmachen und dann passieren hier so Storytexte, die dann wieder vorliest. Und genau das hier ist einer, der hatte halt zweimal den Piratennamen eines anderen Spielers dabei. Und das sind dann mit Lückentexten, musst du eben einsetzen.
Okay.
Ist relativ simpel, KI kann das sicherlich besser. Also okay,
aber die App brauchst du zwingend für das Spiel oder kannst du einfach auch alle Texte?
Du kannst alles vorlesen, aber du brauchst das auf einem Tablet oder ähnlichen, weil die Texte halt nicht als Karten bei dir.
Okay.
Oh. Also werden die angezeigt, aber du brauchst halt ein digitales Gerät.
Okay. Der klingt auf jeden Fall erstmal so interessant, dass ich es gerne mal spielen würde.
Also mich hat damals mal das Cover abgeschreckt. Also das ist das so, stimmt. Ich weiß auch nicht. Einfach alles draufgeklatscht, was irgendwie im Spiel vorkommt.
So dann noch aus.
Ein Strudel. Ja, da kommt keine Stimmung auf und es bringt gar nicht rüber, was man vom Spiel erwarten kann. Das hat mich immer, das hat man auch schnell vergessen, finde ich. Also ich hatte das Spiel damals auf dem Schirm, ich fand es auch interessant, aber ich habe es wieder komplett verdrängt. Ich meine, gut, ich beschäftige mich halt mit extremst vielen Spielen pro Tag, aber trotzdem bleiben mir viele Titel doch gut im Gedächtnis und das ist komplett wieder weg, weil so beliebig ist das Cover auch, also dieses Artwork, weiß nicht, da haben sie sich glaube ich keinen Gefallen mitgetan.
Wobei ich gestehen muss, als er Forgotten Word das gesagt hat, hatte ich sofort dieses Cover wieder vor Augen, weil es so auffällig war.
Gut, dann, bei mir war es jetzt nicht. Ich hatte da gar nichts mehr.
Das war aber ich wusste den Namen. Nie. Ich wusste nie, was für ein Spiel sich dahinter verbirgt, muss ich gestehen. Also es ist schon sehr kontrastreich und ja genau, es ist einfach alles draufgeklatscht, was es so gibt. Deswegen habe ich immer angenommen, es ist kein gutes Spiel drin.
Ja, das ist doch schon traurig. Das war auch mein Gefühl immer.
Das ist überdreht. Aber dass ein Cover dermaßen um Aufmerksamkeit heischt, da gab es noch ein anderes Spiel, was mir letztens auch so aufgefallen ist, und zwar irgend so ein Peter Pan Spiel. Das ist ein Kinderfamilienspiel und da ist die, hier diese kleine Fee, wie heißt die? Die Tinkerbell.
Tinkerbell. Ich glaube, das Spiel, was du meinst, heißt einfach nur Pan.
Ja, richtig, genau. Und ich muss gestehen, für ein Kinder- und Familienspiel haben sie illustratorisch die Tinkerbell in einem Kostümchen dargestellt, wo ich sage, nee, geht nicht klar. Viel zu anzüglich. Und ne, das sind dann so die Momente, wo ich dann denke, hier hat jemand versucht, mit dem Cover Aufmerksamkeit zu erregen, um jeden Preis. Und bei Forgotten Word, das ist es ähnlich.
Denn, wenn wir gerade dabei sind, würde ich gerne noch die Illustratoren und Autoren erwähnen. Fangen wir mit dem Bildmaterial an. Da steht als Illustratorin Nadezhda Tikhomirova und Anton Fadev, hoffentlich so oder so ähnlich ausgesprochen, und die Autoren Isaac Vega, J. Arthur Ellis und Mr. Bistro.
Mr. Bistro, wer kennt ihn nicht?
Ach ja, Mr. Bistro.
Also das Peter Pan-Spiel heißt Pan's Island, ich habe gerade...
Pan's Island, genau. Nur Pan war, genau. Ja, ja. Aber wie findest du jetzt das Spiel?
Ich finde es ziemlich gut. Also ich bin erpicht, das nochmal zu spielen. Vielleicht wird es Silvester was. Mhm. Wie gesagt, die Einschränkung, dass es halt so ein bisschen abgespeckt für Kleine ist. Und der Kleine, also unser Kleiner wahrscheinlich wieder die ganze Zeit angeln wird. Aber ich würde mich da wieder dran setzen, weil es eine coole Geschichte ist. Die Story nimmt einen mit. Na, mechanisch ist es halt so, man nimmt seine Figur und stellt sie auf eine der Aktionen, idealerweise in der Zeit dieses Timers. Mhm. Und es ist sehr abwechslungsreich gewesen in der Partie, die wir gespielt haben, aber war eben auch erstes Ziel erreicht und auf dem Weg zum zweiten leider abgeschossen. Von daher geht es sicherlich besser und ich weiß nicht genau, wie viel wirklich noch drinsteckt.
Ihr wart auch zu dritt plus Angler, ne?
Zu viert. Ja, zu dritt plus Angler, genau, sozusagen.
Und du hast auch die Version, wo die Figuren als Pappaufsteller in so Kunststoffständern drin ist.
Ja, genau, so Standys mit Acryl.
Vermutlich gibt's dazu keine Miniaturenversion.
Wüsste ich jetzt nicht, habe mich aber auch nicht tiefer mit beschäftigt. Also ich finde es eigentlich ganz cool, so Wundertüten zu kaufen und dann festzustellen, okay, 1-2 Spiele, die kanntest du, die hast du schon mal unbedingt spielen wollen und den Rest, naja, mal sehen. Also ich habe da noch so 1-2 andere aus einer ähnlichen Tüte oder dem Vorjahr sogar liegt noch was rum. aber vielleicht komme ich ja mal wieder.
Ja, da hast du was für Pile of Shame bereit liegen. Das ist doch cool. Und vielleicht auch mal ein Spiel, was überhaupt nicht gut ist.
Ja, das ist der eine Grund. Also ich habe da eins, ich sehe es auch gerade, da befürchte ich, das ist echt nicht gut oder zumindest sehr langatmig. Beim nächsten Mal.
Ja, müssen wir auf jeden Fall beim nächsten BSN-Treffen mal zusammenspielen.
Das ist eine gute Idee, ja.
Sehr gut.
Genau, aber ich sag meine Spieldauer nochmal, 120 bis 240 Minuten.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Spieloffensive nicht einfach nur Schrott in diese Wundertüten reinmacht, sondern eben auch tatsächlich taugliche Spiele. Finde ich echt gut.
Schleichwerbung?
Nein, ich bin ja, also ich kaufe diese Wundertüten nicht, weil ich einfach viel zu viele Spiele im Schrank habe und eben die Angst habe, doppelt und dreifach die Spiele dann zu kriegen.
Ja, genau.
Aber von diesen Wundertüten habe ich, man könnte ja meinen, die scheuen da nur Spiele raus, die sie einfach im Lager haben und nicht verkauft kriegen. Scheint aber nicht der Fall zu sein, sondern es scheint auch ganz gute Spiele zu sein.
Also mir geht's ähnlich wie dir. Wenn ich das Wort Wundertüte höre, dann verbinde ich das auch mit klaustrophobischen Gefühlen.
Ja, ich bin schon zweimal schwach geworden jetzt mit der Wundertüte und habe beides mal was drin gefunden, was mir gefallen hat. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sie ja so ein viertelhalbes Jahr, nachdem die Wundertüte raus ist, genau diese Spiele zufällig verkaufen, relativ günstig. Also müsste ich nur schneller mit einem Pile of Shame sein, könnte man da noch einen Tipp geben.
Mhm. Ja, die kaufen ja oft richtig große Posten von den Spielen ein und dann werden die auf verschiedenen Wegen verwertet, halt auf einen Adventskalender und so weiter. Gerade wenn die Spiele halt überproduziert wurden oder nicht sich verkauft haben wie berechnet, dann kriegt man dann selbst gute Spiele ja oft dann hier und da echt für einen Schnapperpreis.
Wobei das hier funktioniert haben muss, zumindest haben sie es 2022 nochmal auf Deutsch rausgebracht.
Okay.
Ja, aber das war, glaube ich, gerade so diese Post-Corona-Zeit, wo eben viel zu große Auflagen von vielen Spielen produziert wurden. Weswegen dann ja auch zum Beispiel Asmodee diesen eigenen Shop gemacht hat und dann Pop-Up-Stores, um halt die ganzen Spiele irgendwie wieder loszuwerden, weil die Nachfrage gar nicht so groß war, wie die dann gedacht haben. Ja. Ah ja. Aber es ist eben immer ein Wetten, so wie es in meinem Spiel auch um Wetten geht. Ne, was verkauft sich, wie viel kriegt man? Ich glaube, dann schwenken wir mal rüber zu meinem Titel. Ich habe überlegt, das müsste auch schon so 2 Jahre gut hier gelegen haben. Ist 2023 als deutsche Version erschienen, 2022 als englische Version. Ist ein Spiel, wie gesagt, das hat mit Wetten zu tun und das richtet sich an 2 bis 9 Personen. Und so wie ich das jetzt überblicke, habe ich da mit meiner Schätzung auf jeden Fall richtig gelegen, weil 9 ist natürlich schon eine Ansage. Das haben ja die wenigsten Spiele.
So, warte mal kurz.
Ja, wie heißt das?
Ich möchte lösen.
Ja.
Wie viele Spieler hat Camel Up?
Na,
ist es nicht.
Kemmler ist zu alt.
Das sind andere Vierbeiner im Spiel.
Aber da gab's
so,
dieses,
den Tipp kann ich geben.
Aber da gab es dieses Pferdewettrennspiel, wo es wirklich auf Echtzeit musst du die Wetten platzieren und ich habe keine Ahnung, wie das Spiel heißt.
Ach, jo.
Kann es sein, Daniel?
Ja, es wird wärmer.
Pferdewetten. Das hatten die doch auch dieses Jahr auf der Messe wieder, ne? Aufgebaut.
Mag sein, ja.
Habe ich nämlich zum ersten Mal gesehen, muss ich gestehen, und ich wollte sofort spielen.
So ging es mir auch. Ich bin irgendwann mal vom Peter quasi in irgendeiner Team-Podcast-Folge drauf aufmerksam gemacht worden, dass das rauskommen sollte, das Spiel.
Ready, set, bet.
Ganz genau, das ist es.
Und da muss auch einer die ganze Zeit irgendwie immer würfeln und die Pferde vorwärts bewegen, alle anderen setzen, ne?
Kann, glaube ich, auch eine App machen, kann das sein?
Ganz genau.
Ah,
genau.
Okay.
Also entweder einer ist der Ansager und würfelt die ganze Zeit und bewegt die Pferde und sagt es dann in Echtzeit an. Da steht eine Anleitung drin, dann soll man das halt auch wirklich spannend machen, wie so von wegen, und jetzt zieht das Pferd Nummer 6, zieht weit davon und so wie ein Moderator es quasi so ein bisschen begleiten. Und ich habe es aber tatsächlich jetzt mit der App gespielt, aus Mangel an Spielern, die das halt mitgespielt haben. Wir waren jetzt nur zu dritt und dann fand ich halt, wenn dann einer da würfelt und man wettet nur zu zweit, fand ich vielleicht nicht so cool. Und da haben wir es dann mit der App gespielt und da war ich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe dann das Tablet so hingestellt, du startest das, dann sagt, ja, willst du jetzt ein Rennen starten? Ja, wunderbar, ist auch auf Deutsch die App. Es geht los und dann ist tatsächlich eine Stimme, die erzählt dann auch so ein bisschen, übernimmt den Moderator und bewegt halt die ganze Zeit die Pferde. Und bei dem Spiel ist es eben so, wie es gerade schon von euch gedacht wurde, man muss halt in Live-Wetten ablegen. Jeder hat 5 Token, die kann er im Laufe des Spiels irgendwann mal platzieren, aber wenn halt ein Feld platziert ist, dann ist das dicht. Also da muss man immer ein bisschen abwägen, sich vielleicht nicht zu früh festzusetzen, aber auch nicht zu spät, weil sonst sind die guten Plätze schon weg. Mhm. Dann geht es hier auch um Wahrscheinlichkeiten. Also in der Mitte sind die Pferde, die dann halt die Zahlenkombination haben, die rein statistisch häufiger vorkommen. Und in den Außenbereichen, dann sind das dann halt ganz kleine Zahlen, eine 2, eine 3 und eine 4. Und ganz unten sind es halt die 12er, 11er, 10er Pferde. Das ist natürlich, wenn man es werden immer 2 Würfel permanent gewürfelt. Das heißt also, es ist unwahrscheinlicher, dass die ganz hohen und die ganz niedrigen Zahlen kommen. Mhm. Deswegen ist es auch so, dass wenn die gewinnen sollten und man hat drauf gesetzt, kriegt man auch viel mehr an Geld. Weil hier geht es eigentlich logischerweise, wie man sich das wohl denken kann, um Geld. Man will halt hier Geld, möglichst viel Geld machen mit dem Spiel. Und wer am Ende nach 4 Runden eben am meisten Geld gemacht hat, der hat das Spiel auch gewonnen. Dann gibt es hier aber auch noch so Nebenwetten. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe es jetzt nur einmal gespielt tatsächlich. Gibt es Nebenwetten, die sind aber variabel. Dann muss man halt immer einen Blick haben, wofür könnte man hier auch noch draufsetzen. Also das ist ein sehr großer Spielplan tatsächlich. Da war ich überrascht. Das hatte ich nicht erwartet, weil es ist eine relativ kleine Box. Dann gibt es noch eine Farbwette. Das heißt, man sagt eben, dass ein blaues Pferd gewinnt oder ein orangenes oder ein rotes oder ein schwarzes Pferd. Das sind dann die quasi Trikotfarben. Und es gibt halt mehrere blaue, mehrere rote, mehrere orangene. Also damit könnte man auch dann sich noch Punkte holen. Dann gibt es noch VIP-Karten, die kriegt man immer am Ende der Runde, kriegt man 2 Stück davon, darf eine davon behalten und die gibt einem nochmal irgendwelche Boni, die man auch sofort einsetzen kann, wenn man möchte. Zum Beispiel zusätzlichen Token, den man einsetzen kann. Ja, und was auch spannend ist, ist bei dem Spiel halt in dem Moment, wo ein drittes Pferd nicht die Ziellinie überschritten hat, sondern quasi ins Endbereich reinkommt, dann darf man keine Wette mehr setzen. Also wenn man zu lange wartet, kann es auch passieren, dass man gar keinen Token mehr los
hat. Ah, okay.
Ja, und das ist halt so ein bisschen, das baut dann Spannung auf und dann läuft das Rennen danach aber immer noch weiter und dann verfolgt man das dann halt. Ja. Ich muss sagen, das hörte sich für mich alles mal super fantastisch an. Jetzt habe ich es einmal gespielt. Ich glaube, man müsste es mit einer größeren Runde und dann auch mit Live-Ansage spielen. Ich glaube, dann gewinnt das Spiel nochmal. Also in meiner ersten Runde war ich so ein bisschen unterwältigt. Das war jetzt nicht so, wo ich sagte, boah, das ist aber, boah, meine Güte. Ich habe sowas noch nie gespielt. Ich liebe immer, wenn Spiele ganz innovativ sind. Gut, man könnte jetzt sagen, Sportwetten ist jetzt nicht gerade innovativ, aber ich habe auch noch nie Sportwetten gemacht. Also von daher war es für mich jetzt schon neu und als Brettspiel Rollenspiel-Setting habe ich es halt so auch noch nicht gesehen, nicht gespielt. Von daher war es, finde ich, schon innovativ, aber ja.
Wie viel wart ihr jetzt?
3 Leute.
Zu dritt wart ihr.
Und die App hat halt die Ansagen gemacht.
Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das Spiel wirklich von mehr Leuten lebt, dass dann die Wetten, die du unbedingt haben willst, eben noch schnell weggeschnappt werden von anderen Spielern. Je mehr Spieler, desto mehr Konkurrenz. Und ja, eben so ein Ansager, der kann wahrscheinlich auch ganz viel machen.
Genau, das ist wieder so.
Wie eine App, die dann dir einfach einen Film zeigt, wie die Pferde dann voranlaufen. Ja.
Das ist für so ein typisches Special Interest Spiel, das halt unglaublich gut sein kann, aber im Casual Publikum wahrscheinlich eher meh ankommt, ne? So mittelgut.
Ja.
Wie funktioniert das denn mit dem Einsetzen? Muss ich irgendwie Geld hingeben, damit ich gewinnen kann? Oder? Also kann ich pleite werden, ist ja eigentlich die große Frage. Das soll dem einen oder anderen beim Pferderennen ja passiert sein.
Ja, das ist tatsächlich, also man kann hier nicht pleite gehen, das ist tatsächlich nicht möglich. Mehr als auf null kannst du nicht kommen, die Schulden werden einem erlassen. Und wie kriegt man hier Schulden? Das ist eine gute Frage, das hatte ich noch gar nicht erklärt. Wenn man halt Wetten setzt, kosten die erstmal nichts. Aber in dem Moment, wo sie halt nicht erfüllt haben, kann es sein, dass manche Felder, gerade die besonders lukrativen Felder, haben auch eine Minuszahl drauf und die muss man dann halt wieder abbezahlen. Das heißt, also man kann sein, dass man auf einem Feld super viel Geld verdient, aber wenn man halt dann 2, 3 andere Wetten viel zu riskant gesetzt hat, dass dann die Hälfte auch schon wieder weg ist.
Und Geld ist auch einfach Punkte. Du spielst eine Runde wahrscheinlich und dann wer das meiste Geld hat, gewinnt.
Hier über 4 Pferde rennen nacheinander, wette.
Ah, okay.
Ja, und dann am Ende der vierten Runde.
Ist in deiner Schachtel denn auch der Spielplan so eine Matte, so ein Teppich oder so?
Nee, das ist der Spielplan ist kein Teppich. Das ist einfach so ausklappbar. Aber wirklich groß ausklappbar.
Ja, dann war das nur so eine Demo-Round auf der Messe. Da hatten die nämlich auch einen Tisch, der war wirklich, wirklich groß. Und dann hatten die da so einen Stoffteppich ausgerollt mit dem Spielplan.
Das mag sein. Ja, das ist ja im Moment, also was ich habe es jetzt endlich mal auf den Tisch gebracht, weil mich hatte auch ein anderes Spiel, was jetzt in der Hotness-Liste hochgestiegen ist, hier Hot Streak. Und deswegen hatte ich gedacht, ja, komm, du hast doch eigentlich sowas schon, das ist nämlich auch für 2 bis 9 Personen. Da probier doch erstmal das aus, was du hast. Und übrigens scheint das Ready Set Bet auch gut gelaufen zu sein, weil Strohmann Games wird auch Hot Streak rausbringen. Also oder sie haben selber ein Fable für Wettspiele, keine Ahnung.
Ja, wäre ich sofort dabei.
Ich auch. Gespielt habe ich noch nicht.
Ja, ich bringe es mit zum Brettspiel dieses Wochenende.
Sehr schön.
Das ist das Spiel für Rollenspieler.
Nein, aber das. Ich glaube, das Spiel ist wirklich was für unser Wochenende, weil wenn man dann halt da wirklich mit einer spielt, hat den Ansager und würfelt und dann können halt 8 Leute mitspielen, das ist schon cool, denke ich.
Ja, und dann können wir.
Das gelbe Pferd läuft ein, fällt vor, gelb läuft das rote. Also ich werde Ansager, glaube ich. Ich bin prädestiniert dazu.
Ja, aber dann wäre vielleicht auch Hot Streak was besser. Da könnte ich mir so einen Ansager auch gut vorstellen. Ne? Das Maskottchen ist schon wieder umgefallen. Das Pferd trinkt nochmal was. So. Da kann man sicherlich auch noch viel anderes erleben mit.
Ja, das ist auch verdammt witzig. Also sieht echt cool aus, auf jeden Fall. Dieses Hot Streak, so ganz irre. Ja, cool. Also ich habe mit meiner Spielerzahl richtig gelegen. Steffen, du hast ja auch richtig gelegen mit deiner Zeit, mit deinem Zeitabstand. Ist bei mir nicht eingetroffen. Also haben wir heute alle richtig gelegen. Aber wir hatten jetzt vorher vor der Aufnahme auch gesagt, dass wir immer exotischer werden mit unseren Tipps. Also weiß ich nicht. Ich habe das Spiel mit der, weiß ich jetzt nicht, ne, mit einer Sonderfarbe bedruckt.
mit dem grünsten Spielplan.
Ja, der grünste Spielplan, genau.
Die meisten Papageien auf dem Cover.
Ja, genau.
Genau, und ich habe das Spiel mit den meisten Pferden, Miepeln. Ist auch nicht zu schlagen. Cool. Ja, da haben wir wieder eine ganz gute Runde, glaube ich, beisammen gehabt hier an Tipps, die auf jeden Fall auch mal einen Blick wert sind. Ist ja auch mal schön. Manchmal ist es auch interessant, mal über ein Spiel zu sprechen, was wirklich bodenlos schlecht ist oder nicht besonders gut ist. Aber heute haben wir, fand ich, durch die Bank sehr solide Spiele vorgestellt.
Ja, fand ich auch.
Ja, fand ich auch.
Jetzt will ich sie alle spielen. Super, toll.
Beim nächsten Wochenende.
Ich komme nie wieder.
Ja. Aber ich glaube, ich muss mir mal ein Spiel kaufen und das dann einfach mal 3, 4, 5 Jahre stehen lassen, damit ich hier mal einen echten Klassiker vorstellen kann. Mir geht der Pile of Shame so schnell weg.
Ja.
Wobei Hamlet ja auch drauf ist.
Ich könnte meinen Pile of Shame mit dir teilen.
Also ich werde niemals die Folge vergessen, wo Daniel das super, super alte Star Wars Spiel hier ausgepackt hat.
Oh Gott, ich habe die gehört, ja.
Das war, ich glaube, in der ersten Folge habe ich das, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hatte da ja sogar zwei von. Ich habe letztens noch das zweite vorgestellt.
Okay.
Ja, das ist genauso, hat genauso eine tolle Spieltiefe und so. Aber naja, ich meine, es ist ja kein Wunder. Ich meine, was irgendwie vor 1980 erschienen ist.
Ich glaube, deine Kategorie war das schlechteste bewertete Spiel auf Board Game Geek und du hast recht.
Ja, das, ich meine, das war ja wirklich ein, das war ja ein Hot Take.
Ja.
Ja, cool. Ja, wenn ihr auch irgendwelche Spiele habt, die ihr empfehlen wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Wenn ihr ansonsten Feedback habt, dann lasst es uns auch gerne hören. Ihr könnt uns entweder per podcast@brettspiel-news.de anschreiben oder über die Social Media Kanäle oder über unseren Discord Server könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Und wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann scheint es ja den Geschmack getroffen zu haben. Dann lasst uns doch auch da, wo es möglich ist, eine gute Bewertung da und empfehlt uns immer weiter an eure Freunde und Bekannten, dass die einfach mal mitbekommen, dass es hier einen gemütlichen kleinen Podcast gibt, wo wir immer wieder mal auch über Pile of Shame Spiele und über ganz viele andere Dinge quatschen, tolle Teamfolgen haben und so weiter. Würde mich freuen. Dann danke ich fürs Zuhören und bis bald. Bleibt verspielt. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao. Zack.